was wir glauben.
Der Bibelpodcast für Kinder und Familien.
Hallo Jonas.
Hallo Beate. Wir haben ja jetzt schon ganz viele Geschichten aus dem Lukas-Evangelium erzählt. Aber ich finde, ein Thema fehlt noch. Wie reden wir mit Gott? Wir können ihm ja keine WhatsApp-Nachricht schicken oder mit ihm eine Videokonferenz machen.
Videokonferenz mit Gott, das stelle ich mir seltsam vor. Als ich noch viel jünger war, da gab es ein Buch, das hieß »Hallo Mr. Gott, hier spricht Anna«. Da redet ein Mädchen ganz selbstverständlich mit Gott und von Gott. Für sie ist Gott ganz greifbar und sie hat den kurzen Draht zu ihm.
Wenn ich mir das so vorstelle, mit Gott reden und Gott antwortet, da wäre Gott irgendwie greifbarer. Das Schwierige beim Reden mit Gott ist ja, dass man eben keine direkte und hörbare Antwort bekommt. Mit Gott können wir nicht so reden, wie wir beide miteinander reden. Reden mit Gott ist irgendwie anders. Und wir nennen das ja auch komplett anders. Wir nennen das Beten oder Gebet. Und die Antworten auf ein Gebet sind irgendwie auch verschlüsselt. Manchmal auch sehr überraschend. Ganz anders, als ich das erwarte oder mir eben gewünscht habe.
Das geht mir auch so. Bei manchen Sachen, die passieren, merke ich hinterher, das ist für mich eine Antwort von Gott. Aber es passt wirklich nicht immer zusammen. Und manchmal dauert es ganz schön lange, bis man eine Antwort bekommt. Das Problem hatten schon die Leute in der Bibel. Hört mich Gott eigentlich überhaupt? Und wie erkenne ich eine Antwort von Gott? Ich finde es total spannend. Wir haben ja in der Bibel ganz viele Gebete oder eigentlich sind es ja Lieder. Ein ganzes Buch, die Psalmen, enthält nur diese Gebete. Und da merkt man auch, wie die Menschen damals auf ihre Fragen nach Antwort von Gott gesucht haben. Auch die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, haben sich das gefragt. Und sie wollten von Jesus wissen, wie man richtig betet.
Und dann hat Jesus ihnen ein Gebet beigebracht, das wir bis heute noch beten. Es kommt auch im Evangelium von Matthäus vor und wir verwenden normalerweise diese Form. Bei Lukas ist es etwas kürzer.
Lies es doch mal vor.
Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Und führe uns nicht in Versuchung.
Das ist schon alles?
Ja.
Das ist wirklich viel kürzer als das, was wir im Gottesdienst verwenden. Das fängt ja auch ganz anders an. Vater unser im Himmel heißt es da. Und dann kommt noch, dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden. Und am Schluss, da fehlt auch noch was. Und erlöse uns von dem Bösen heißt es da, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also ungefähr nochmal so viel, wie Lukas selbst da aufgeschrieben hat. Aber dafür erzählt Lukas ja dann auch noch Geschichten zum Beten. Und die eine davon, die erzählt nur er. Die andere erzählt Matthäus auch.
Dann fang doch mal mit der an, die beide erzählen.
Die Freunde von Jesus bitten ihn, bring uns doch bei, wie man betet. Johannes macht das doch auch mit seinen Schülern und Schülerinnen. Und da gibt Jesus ihnen das Gebet mit auf den Weg, das du vorhin gelesen hast. Und dann erzählt Jesus noch eine Geschichte dazu. Jeder von euch hat doch einen Freund oder eine Freundin. Jetzt stellt euch vor, dieser Freund kommt mitten in der Nacht zu euch und klopft an der Tür und ihr hört das und ruft, was willst du? Und der Freund antwortet, leih mir doch bitte drei Brote, denn ich habe überraschend Besuch bekommen und ich habe nichts mehr zu essen zu Hause und brauche dringend etwas, denn mein Besuch ist auf einer Reise und hat Hunger. Würdet ihr dann sagen, was soll das? Mach mir nicht solche Unruhe, die Tür ist schon verschlossen, meine Kinder und ich liegen schon im Bett und ich kann jetzt nicht mehr aufstehen. Wäre es denn nicht eher so, ihr steht auf und gebt ihm etwas, weil er euch so dringend bittet? Genauso ist es mit Gott. Bittet, so wird euch gegeben werden. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch die Tür geöffnet. Wer um etwas bittet, der bekommt es. Wer sucht, wird finden. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder Eltern. Wenn ihre Kinder zu ihnen kommen, um etwas Fisch zum Essen bitten, würden sie ihren Kindern dann eine Schlange geben? Oder einen Skorpion, wenn sie um ein Ei bitten? Das würdet ihr nicht tun. Selbst wenn ihr sonst Dinge tut, die böse sind, euren Kindern gebt ihr Gutes. wie viel mehr wird Gott seinen lebendigen Geist denen geben, die ihn darum bitten?
Ich finde das ganz schön spannend. Erst habe ich gedacht, okay, wenn ich Gott um etwas bitte, dann bekomme ich es. Also in dem Beispiel von Jesus ist es ja ein Fisch oder ein Ei. Oder der Freund, der Brot braucht. Sie bekommen alle das, was sie wollen. Und dann kommt der letzte Satz. Und da heißt es auf einmal, Gott wird seinen lebendigen Geist denen geben, die ihn darum bitten. Es geht also gerade nicht darum, Gott um irgendwelche Sachen zu bitten. Gott ist keine Wunscherfüllmaschine, so wie beim Sams. Aber damit sind wir wieder bei dem Thema von vorhin mit den Antworten.
Und Jesus beantwortet diese Frage so: Wir Menschen sind Gott so nah wie geliebte Kinder ihren Eltern. Und so dürfen wir mit Gott reden, wie mit unseren Eltern oder wie mit dem besten Freund oder der besten Freundin. Und wenn wir Gott darum bitten, dass er uns seinen lebendigen Geist gibt, dann bekommen wir ihn.
Und was soll das genau heißen?
Hast du eine Idee dazu?
Vielleicht heißt das, dass ich mit allem erfüllt bin, was ich zum Leben brauche, aber nicht die materiellen Dinge, also nicht Essen und Trinken und so, sondern Freude, Glück, Liebe, Ruhe, Frieden und so. Das, was wir selbst nicht durch Arbeit bekommen können oder selber schaffen können.
Das finde ich eine ziemlich gute Beschreibung. Für mich heißt das auch, mich mit Gott verbunden fühlen. Gottes Geist, das ist das, wie wir Gott in unserem Leben oder in unserer Welt erleben können. Und dann entdecken wir auf einmal, hier hat für mich Gott seine Hand im Spiel.
Weißt du, was mir da einfällt? Und ich glaube, da sind wir beide uns sehr ähnlich. Da waren wir beide zusammen unterwegs, draußen. Die Schönheit der Schöpfung wahrnehmen, der Welt, in der wir leben. Dieses Staunen, die Freude. Es fühlt sich an, als ob die Augen einem nochmal geöffnet werden, man irgendwie mehr sieht als vorher oder mit einem anderen Filter. Ich sehe nicht, wofür ich etwas brauchen kann, sondern ich staune einfach nur darüber, wie schön etwas ist, und das berührt mich ganz tief drin.
Ich glaube, ich weiß, wo das war, als wir mit den Pfadfindern im Tessin unterwegs waren, in dieser Schlucht dort. Ja. Das, was du gerade gesagt hast, das beschreibt etwas für mich, was Heiliger Geist haben bedeutet. Für mich ist das, als ob die Dinge wie durchsichtig werden auf das, was dahinter liegt. Also das, wo für mich Gottes Kraft erkennbar wird. Naja, das ist so die eine Seite, aber auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch Zeiten und Erlebnisse, wo ich das Gefühl habe, Gott ist ganz weit weg.
Geht da die andere Geschichte, die Lukas erzählt, in diese Richtung?
Nein, die geht nochmal in eine ganz andere Richtung. Es ist übrigens wieder so eine Geschichte, in der Lukas eine Geschichte zweimal erzählt. Einmal als Männergeschichte und einmal als Frauengeschichte. Die Männergeschichte haben wir schon erzählt.
Also kommt jetzt die Frauengeschichte.
Genau. Auch das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, so sagt es Lukas. Und in dieser Geschichte geht es darum, mit dem Beten nicht aufzuhören, sondern immer weiterzumachen, auch wenn man das Gefühl hat, man hat nicht sofort Erfolg. In einer Stadt lebt ein Richter. Dieser Richter fürchtet weder Gott noch Menschen, sondern trifft seine Entscheidungen, wie er will. In derselben Stadt lebt auch eine Witwe. Die kommt zu diesem Richter und sagt, schaffe mir Recht gegen meinen Gegner. Der Richter tut es nicht. Aber immer wieder kommt sie und fragt nach. Irgendwann denkt er, selbst wenn ich mich weder vor Gott noch vor Menschen fürchte, will ich doch dieser Witwe Recht schaffen, damit sie nicht am Ende kommt und mich ins Gesicht schlägt.
Also fürchtet sich der Richter doch vor jemanden. Er hat Angst, dass die Frau ihn schlägt. Und dann geht es auch mal wieder um Gerechtigkeit, oder?
Da hast du genau den Punkt getroffen. Selbst wenn Lukas zwei ähnliche Geschichten überliefert, so hat jede Geschichte doch ihre eigene Bedeutung. In dieser Geschichte wird jetzt nicht der Richter mit Gott gleichgesetzt, sondern es geht darum, dass die Witwe Recht bekommt und dass Gott dafür sorgen wird. Wichtig ist, dass man dranbleibt, nicht aufgibt, sondern immer weiter dafür eintritt, sein Recht zu bekommen, auch wenn es mal länger geht.
Eigentlich so ist es auch mit dem Beten. Es geht nicht darum, dass unsere Wünsche erfüllt werden, sondern dass es eigentlich um die Beziehung zu Gott geht. Dass wir mit Gott im Kontakt sind. dass wir darauf achten, wo wir Gott erleben. Und Beten macht dafür aufmerksam.
Ja, für mich ist Beten so etwas wie eine Standby-Leitung. Ich kann jederzeit einen kleinen oder großen Gedanken zu Gott schicken, wenn ich mich über etwas sehr freue oder wenn ich traurig bin oder wütend oder mich allein fühle oder dankbar bin. Das ist für mich das Wichtige daran. Eben, wie du gesagt hast, die Beziehung oder die Verbindung zu Gott.
Und diese Verbindung zu Gott, die pflegen wir, wenn wir beten. Mit dem Beten geht es auch weiter mit einem neuen Buch aus der Bibel und einem Menschen, dem das Beten sehr wichtig war. Wir gehen an den Hof des großen Königs von Babylon und lernen Daniel und seine Freunde kennen.
Eine spannende Geschichte. Ich freue mich drauf. Bis dann.
Bis dann.